Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. In der vergangenen Episode haben wir so ein bisschen über das Development-Setup gesprochen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und reden über Continuous Integration, Testing und Deployment. Dazu wieder als Experte meinen wirklich schwierigen Fragen ausgeliefert, Philipp Schüle, Senior Core Entwickler von Tein. Moin Phil.
Moin Tanja, hallo.
So, beginnen wir mal mit der Integration. Wie unterscheidet sich denn jetzt dieser aktuelle agile Prozess zur früheren Handhabe?
Gut, agiler Prozess, weiß ich jetzt nicht, ob das richtige Wort ist.
Okay.
Aber genau, also was wir früher gemacht haben, also ganz früher, da haben wir noch mit Subversion gearbeitet. Vielleicht kennt das noch der eine oder die andere als Versionsverwaltungstool. Und da haben wir irgendwie, wenn wir ein neues Feature implementieren wollten, haben wir einen Feature-Branch aufgemacht. Und dann haben wir da irgendwie wochenlang dran gearbeitet und irgendwann ganz am Ende der Entwicklung dieses Features wurde dann dieser Feature-Branch dann in den Main-Branch oder in den Trunk, hieß das glaube ich damals, in den Stamm dann wieder integriert, was teilweise dann auch große Schmerzen verursacht hat, weil sich natürlich auch der Trunk dann entsprechend weiterentwickelt hatte und dann im Feature-Branch dann diese Weiterentwicklungen nicht angekommen sind und dann gab es dann bei der Integration Probleme und musste dann entsprechend noch bearbeitet werden. Heutzutage läuft das anders. Heutzutage machen wir keine großen Feature-Branches, sondern kleine Changes, kleine Merge-Requests, die wir möglichst schnell dann auch wieder integrieren wollen in den Hauptentwicklungszweig. Ja, so jetzt mal ganz grob und allgemein gesprochen.
Und das genau, ist dann das nennt man berühmte eben auch Continuous Integration.
Genau, das ist die Continuous Integration. Was wir früher auch noch nicht hatten, ist, dass dann automatisch Tests losgelaufen sind. Also jedes Mal, wenn man sozusagen in unser Tool der Wahl, in dem Fall ist es aktuell GitLab, wenn man da seine Änderungen hochlädt, dann werden eben automatisch dann auch die Tests ausgeführt von GitLab. Da läuft dann so ein Runner im Hintergrund, der dann im Kubernetes bei uns dann eben die Tests, also einfach Tein hochfährt, installiert, Demo-Daten installiert und so weiter und dann verschiedene Arten von Tests dann eben auf diesen neuen Änderungen dann ausführt, sodass man sofort sieht, aha, da ist jetzt ein Fehler oder jetzt habe ich hier was Komisches eingebaut, dann geht an einer anderen Stelle was kaputt und dann kann man sich das nochmal anschauen, kann dann sich die Logs runterladen und genau sehen, was dann kaputt gegangen ist und kann das entsprechend anpassen und es darf eben erst der Change gemerged werden, wenn alle Tests grün sind.
So. Was ich mich bei diesen Tests gefragt habe, man merkt mal wieder, dass ich keine Ahnung habe, aber kann man die irgendwo herunterladen und sich nochmal angucken oder baut man solche Tests auch mal selber? Wo kommen die her?
Ja, eigentlich ist die Idee, dass wenn man ein neues Feature baut oder auch einen Bug fixt, dass man dann erstmal den Test dazu schreibt. Also zum Beispiel jetzt kommt irgendwie, hat jemand einen Bug festgestellt und dann fange ich normalerweise so an, dass ich mir dazu dann eben die Informationen zusammensammle, die Bug-Reporterin dann eben entsprechend zur Verfügung gestellt hat und dann baue ich daraus dann einen kleinen Test. Also das kann halt eben ein Unit-Test sein oder auch ein End-to-End-Test oder so ein Integrationstest, je nachdem, was da am passendsten ist. Und dann baue ich dann anhand von diesem Testcase, den ich dann habe, kann ich dann sehr leicht erstmal lokal bei mir in meiner Entwicklungsumgebung das Problem debuggen. Also wenn ich halt einen Test habe und der genau diesen Fehler nachstellt, dann ist es sehr einfach, dann entsprechend den Bugfix auch dazu zu erstellen. Genau, also die Tests schreiben wir und die entwickeln sich dann eben auch immer weiter. Und auch wenn ich ein Change habe oder ein neues Feature baue, dann fange ich eben auch erstmal mit dem Test an. Also dann überlege ich mir, was brauche ich für das Feature, wie kann ich das Feature am besten abbilden in einem Test. Und genau, dann habe ich den Test und kann dann gegen diesen Test dann entwickeln. Was das Ganze eigentlich sehr, sehr einfach macht.
Und du hast jetzt gerade irgendwie diesen GitLab Runner erwähnt. Tauchen da dann automatisch diese ganzen Tests auf, die du so schreibst oder die auch die KollegInnen schreiben? Oder woher weiß der Runner, was er machen soll?
Genau, da gibt es verschiedene Runner. Also wir haben, wie gesagt, verschiedene Testarten. Also da gibt es einmal die sogenannten End-to-End-Tests. Die werden eben einmal definiert und die werden tatsächlich so ausgeführt, dass dann im Hintergrund ein Browser läuft und der Browser und in den Tests ist dann definiert, wo dann geklickt wird und wo in welche Eingabemaske welcher Text geschrieben wird. Und dann kann man eigentlich so ein bisschen wie so ein Benutzer automatisiert dann steuern und der loggt sich dann erstmal ein und klickt dann aufs Adressbuch, klickt dann auf neuen Kontakt hinzufügen und das haben wir alles einmal als Skript hinterlegt oder das ist der sogenannte End-to-End-Test und dann schauen wir am Ende, ob dann wirklich ein neuer Kontakt angelegt wird und ob da die entsprechenden Felder dann richtig ausgefüllt worden sind und ob die Daten dann auch in Teilen angekommen sind. Also das ist wirklich so ganz High Level so ein Test, der eben die User-Interaktion genau abbildet. Genau, und das ist so eine Klasse von Tests. Dann haben wir noch die sogenannten Unit-Tests. Die gehen dann sehr tief rein in den Code und testen normalerweise nur genau eine Funktion, also dass eine Funktion den richtigen Wert abliefert. Und dann haben wir da eine ganze Latte von Tests. Die sind alle in dem Testverzeichnis drin und dann geht halt eben das in dem Fall PHP Unit heißt das Tool, was wir da verwenden für PHP Unit Testing. Das ist so der Standard und das sucht sich dann eben aus dem Verzeichnis alle Dateien zusammen und guckt und führt die dann nacheinander einfach aus. Diese Test Cases, die dann da drin definiert sind. Und ein Test Case ist normalerweise so aufgebaut, dass halt zuerst wird halt sozusagen werden die Daten definiert, welche Daten will ich in dem Test bearbeiten. Dann rufe ich meine Funktion auf und schaue dann eben am Ende des Tests, ob dann die Werte, die ich dann aus der Funktion zurückbekomme, ob die dann eben korrekt sind, ob die Funktion nicht irgendwie zwischenzeitlich noch einen Fehler wirft oder was auch immer. Also da kann man dann wirklich sehr kreativ werden, auch was die Tests angeht. Und je besser man so die Edge Cases auch im Hinterkopf hat und ja, wenn man zum Beispiel irgendwelche riesigen Zahlen oder ganz komische Zeichenketten oder Sonderzeichen oder sowas da reinkippt und dann, ob dann immer noch das Richtige rauskommt, das ist dann eben so die Herausforderung. Genau.
Wie lange dauert das eigentlich, bis so ein Test dann mal durch ist? Ich kann mir da irgendwie vorstellen, wenn ich das manuell machen würde, würde das wahnsinnig lange dauern.
Ja, wir sind da immer ein bisschen am Optimieren. Es kommt natürlich auch darauf an, ob man die Tests dann auch parallel laufen lassen kann. Also die PHP-Tests, die können wir mittlerweile sehr entspannt parallel laufen lassen. Und ich glaube, wir haben, also es müssten über 2000 Tests sein, die da ausgeführt werden. Und meistens haben wir dann fünf Runner und dann laufen die dann eben durch die Tests durch und die laufen dann so etwa 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Also dauert schon einen Moment, aber dafür haben wir auch eine gute Testabdeckung da drin.
Ja, also wenn ich
Genau.
da durchrennen würde, dann würde das definitiv länger dauern, sagen wir
Ja,
so.
genau. Wir haben früher, als wir auch noch diese End-to-End-Tests nicht hatten, hatten wir tatsächlich so ein Testprotokoll, wo dann jemand wirklich dann vor den Rechner gesetzt wurde und dann alles einzeln durchklicken musste. Und naja, das hat dann schon mal irgendwie 2, 3 Stunden gedauert. Haben wir dann natürlich auch entsprechend nicht so oft gemacht.
Dann irgendwann ist der Test überall grün und alles ist gut und ihr gebt es dann frei, sehe ich das richtig?
Genau, also man kann auch, wenn man sich sicher fühlt, kann man auch sagen, direkt schon, wenn die Tests loslaufen, dass man dann sozusagen Auto-Merge macht. Also da gibt es so einen Knopf im GitLab, da klickt man dann drauf und dann wird automatisch, sobald die Tests grün sind, wird die Änderung dann eben integriert. Aber wir haben natürlich auch bei ein bisschen kritischeren Sachen oder Änderungen, die dann eben den Core auch betreffen, machen wir dann auch Code-Reviews. Das heißt, dann guckt dann nochmal ein zweiter Kollege oder eine Kollegin da nochmal drauf und schaut nochmal, ob da aus menschlicher Perspektive da noch irgendwas komisch ist, wo man vielleicht nochmal drüber reden muss oder ob da einfach noch ein Fehler drin ist, den die automatisierten Tests dann eben nicht gefunden haben. Genau, das haben wir auch in unseren Entwicklungsworkflow soweit integriert, dass da normalerweise nochmal jemand, ein zweites Paar Augen da nochmal drauf schauen und dann erst wird dann auf den Merge-Knopf gedrückt.
Was ist denn so der bevorzugte Fehler, sagen wir es mal so? Also, wo hakt es am häufigsten? Habt ihr da so eher so eine Strichliste oder so?
Also was häufig vorkommt, ist eben, dass die Parameter vielleicht in der Funktion falsch sind. Aber das kann mittlerweile die statische Code-Analyse findet das sofort schon. Genau, das ist nochmal ein, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Also wir haben zusätzlich zu diesen Unit-Tests haben wir auch nochmal so eine Code-Analyse, die dann einfach rüberläuft über den Code und schaut, sind die Variablen alle richtig benannt, wird irgendwo eine Variable verwendet, die vorher noch gar nicht initialisiert wurde oder wird eine Variable vielleicht gar nicht verwendet oder wird eine Funktion falsch aufgerufen, solche Dinge findet dann diese statische Code-Analyse dann auch schon. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, um da Fehler direkt schon vorher rauszuangeln. Aber was so die häufigsten Fehler sind, puh, ja. Also das passiert halt leicht mal, dass man mit Copy und Paste, also wie gesagt, Copy und Paste eh nicht so gut. Also wenn man merkt, man kopiert einen größeren Codeabschnitt, dann sollte man doch eigentlich lieber diesen Codeabschnitt nicht kopieren, sondern eine Funktion draus machen und die dann eben an den 2 bis 3 Stellen, wo man den gleichen Code verwendet, dann eben lieber diese Funktion aufrufen, als dass man dann ein paar Zeilen Code einfach kopiert. Weil wenn man in den paar Zeilen Code dann wieder einen Fehler hat, dann muss man den gleich an 3 Stellen ändern, wenn man da keine Funktion draus gemacht hat. Don't repeat yourself, ganz wichtiges, ganz wichtiges Motto an der Stelle. Also wenn ich sowas sehe, dann das meckere ich dann auch schon mal an im Code Review, wenn jemand dann einfach irgendwo was kopiert hat. Dann sage ich, ja, mach lieber eine Funktion draus.
Das ist dann wahrscheinlich auch bei der weiteren Entwicklung durchaus praktischer, wenn man nur
Genau,
an einer
ja,
Stelle
genau das.
irgendwas machen muss.
Ja, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass es einem dann später einfach viel mehr wehtut, wenn man das so verteilt. Ja.
Hast du sonst noch so Tricks für so einen Test? Wie kriegt man den am schnellsten grün? Also abgesehen von alles richtig machen.
Ja, also genau, einfach lokal erstmal, also auf der eigenen Maschine den zum Laufen bringen. Man kann, also das ist natürlich auch so ein Hinweis, den vielleicht nicht alle gleich am Anfang wissen, ist, dass man auch isoliert einzelne Tests laufen lassen kann. Also man muss nicht immer alle Tests laufen lassen, um halt gerade den einen Test, den man gerade entwickelt, ja, laufen zu lassen, sondern man kann auch gezielt nur eine bestimmte Anzahl von Tests oder nur einen Test laufen lassen. Also da kann man mit Filtern arbeiten und sich dann genau den einen raussuchen, den man jetzt grün haben will. Genau, und dann geht das eigentlich recht schnell, dass man den dann auch dann grün bekommt. Ja, genau, das ist eigentlich so, dass
Also ich
der
glaube, ich bin da
Haupttipp.
an dieser Stelle noch ein bisschen naiv. Also ich weiß immer noch nicht, wo jetzt diese oder wie diese Tests ablaufen. Ist das alles auf Kommandozeile oder habe ich da eine GUI oder wo kommen diese Tests her? Wo kriege ich die her? Sind die im Code mit drin oder muss ich die bei GitLab irgendwie noch mit extra runterladen? Wie läuft das?
Genau, die sind im Code mit drin. Also wir haben ja das Tyne-Repository ist ja sehr groß und besteht eben aus vielen Verzeichnissen und da gibt es auf der Hauptebene gibt es dann gleich ein Verzeichnis Tests. Und genau, und wenn man die Tests eben ausführen will, also bei unserer Docker-Entwicklungsumgebung, die habe ich ja beim letzten Mal ein bisschen beschrieben, da ist das auch direkt in der Kommandozeile mit integriert. Also ich kann da direkt diesen Console-Befehl machen und dann sage ich Tine Doppelpunkt Test und dann gebe ich einfach den Namen meines Tests ein. Das kann ein einzelner Test sein, das kann auch eine Klasse von Tests sein oder eine ganze Sammlung, also eine Suite von Tests, kann ich dann eben einfach auf der Kommandozeile angeben und dann, ja, genau, dann sieht man direkt auf der Kommandozeile, wie die Tests ausgeführt werden. Am Ende der Ausführung sehe ich dann, welche Tests sind fehlgeschlagen, und kriege dann auch nochmal auf der Kommandozeile angezeigt, welche Bedingungen, also Assertions heißt das auf Englisch, haben dann jetzt nicht funktioniert und kriegt dann, also in den Assertions kann man zum Beispiel sagen, ich erwarte, dass in dieser Variable der Wert XY steht und dann bekomme ich dann halt die Info, dass in der Variable nicht XY stand, sondern Z, was auch immer. Und dann kann ich genau an der Stelle nochmal reingehen und gucken, kann mit dem Debugger dann in den Tests einmal einen Breakpoint setzen zum Beispiel und gucken, warum steht da jetzt Z drin. Kann doch nicht sein. Und dann hangelt man sich da eben so durch. Genau, das macht man alles über die Kommandozeile. Es gibt auch eine Integration in Entwicklungsumgebungen, aber ja, ich weiß nicht, ich habe mich einfach so an die Kommandozeile gewöhnt. Also ich glaube, man kann auch ein bisschen über die GUI kann man da sich wahrscheinlich auch die Tests zusammenklicken, aber genau, mache ich nicht, macht eigentlich, glaube ich, bei uns im Team auch keiner, aber es ist prinzipiell möglich.
In welcher Programmiersprache sind diese Tests denn da eigentlich? Ist das unterschiedlich? Ist das alles PHP oder
Ja, je nachdem.
JavaScript?
Also für genau unsere Server-Tests ist alles PHP und das ist eigentlich auch normales PHP mit so ein bisschen diesen PHP-Unit-Spezialbefehlen. Also zum Beispiel assert equals oder sowas ist so ein PHP-Befehl oder es gibt eine Funktion setup, die wird halt immer vor allen Tests ausgeführt. Es gibt eine tear-down-Funktion, die wird dann nach den Tests nochmal ausgeführt, wenn man irgendwelche Daten angelegt hat, die man aber nach dem Test dann wieder weggeräumt haben will. Weil die Tests, wenn die nacheinander ausgeführt werden, muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass nicht irgendwie die Tests komische Daten hinterlassen, über die dann die nachfolgenden Tests möglicherweise drüber stolpern und dann eben Probleme machen. Das ist auch so eine Sache, die man bedenken muss. Also was dann auch öfter mal zu komischen Sachen führt. Also bei mir lokal läuft es doch, aber im GitLab zum Beispiel auf dem Runner läuft es dann eben nicht, weil da einfach ein Test später in der Ausführreihenfolge dann einfach fehlschlägt, weil man vergessen hat, die Daten richtig wegzuräumen. Das ist auch ein häufiger Fehler, wo wir da nochmal drauf zurückkommen. Genau, und dann natürlich die JavaScript, also da, wo unser JavaScript-Client dann getestet wird, die sind auch in JavaScript geschrieben. Also da verwenden wir, glaube ich, Jest heißt das. Aber da bin ich jetzt nicht so ein Experte, also ich bin eher der PHP-Entwickler. Genau, und im JavaScript haben wir beides, da haben wir einmal End-to-End-Tests und aber auch Unit-Tests, noch relativ neu. Die kann man sich auch gerne mal angucken. Die sind dann auch in dem Testverzeichnis gibt es dann einmal End-to-End-Tests und dann gibt es aber auch noch die normalen JavaScript-Unit-Tests, wo dann nur einzelne Funktionen eben aus unseren JavaScript-Dateien dann getestet werden. Aber das ist so der Standard, dass die Testsprache ist eigentlich auch die Sprache des Codes, der getestet wird.
Hat eine gewisse Logik, das sehe ich ein. Dann gehen wir mal davon aus, alle Tests sind grün. Dann geht's ab ans Deployment. Da hatten wir in der vergangenen Episode schon mal irgendwie was gesagt, das läuft dann übers GitLab, richtig?
Genau, also GitLab macht jetzt erstmal noch nicht das Deployment auf den konkreten Servern, sondern da kommt erst nochmal der Schritt, dass die Pakete oder das, was wir sozusagen dann deployen, kann einfach eine ZIP-Datei sein, wo dann der Source-Code eben enthalten ist oder das Release sozusagen einfach als in einer gezippten Datei. Die legen wir dann zum Beispiel auf einen Webserver und dann können die Leute sich das runterladen. Wir laden die bei GitHub auch hoch. Also wenn wir ein Release machen, dann landet dann im GitHub, unter diesem Release-Tag landet dann auch unser Paket. Oder wir bauen ein Docker-Image, was dann eben in die entsprechende Docker-Registry dann hochgeladen wird. Also das ist jetzt sozusagen noch der Schritt vor dem eigentlichen Deployment, wenn dann der Code dann tatsächlich auch auf dem Server ausgerollt wird. Genau.
Ja, und dann baust du einmal im Monat so ein lustiges Deployment zusammen. Und dann sind da noch viele, viele Anmerkungen in diesem Deployment drin, was denn gerade wie gefixt wurde. Ist das auch schon Teil der Entwicklung, dass man da irgendwie seine Comments halt entsprechend hinterlässt und die dann einfach zusammengesammelt werden? Oder denkst du dir da was aus?
Nee, das ist schon Teil der Entwicklung. Also jedes Mal, wenn jemand einen Commit macht, also eine Änderung eincheckt ins Repository, dann sollte da am besten eine sinnvolle Commit-Message drinstehen, hatte ich ja auch schon mal ein bisschen erläutert. Und das wird dann wieder verwendet für die Release Notes. Also dann kann man zum Beispiel im GitHub dann einfach sehen, aha, es wurde ein Bug gefixt im Adressbuch und ja, genau. Und man kann dann auch da wird dann auch nochmal so ein kleiner, ja, so eine Zeichenkette angezeigt, die Commit-ID oder der Commit-Hash. Und wenn man auf den draufklickt, dann sieht man auch nochmal, landet man dann direkt in dieser Änderung und sieht dann das Diff und kann sich dann anschauen, was wurde jetzt bei diesem Commit denn überhaupt geändert. Und das ist alles automatisiert mittlerweile. Das sammeln wir dann einmal, wenn wir ein Release machen. Dann wird das auch von unserem GitLab dann einfach alles zusammengesammelt, alle Änderungen seit dem letzten Release. Und dann wird daraus dieses Changelog, so nennen wir das auch manchmal, erstellt. Und dann einfach bei GitHub entsprechend hochgeladen. Also das ist alles automatisiert und da muss man gar nicht mehr viel machen. Genau.
Okay, jetzt habe ich irgendwann dann von dir gelernt, dass es auch noch sowas wie Weeklies oder Nightlies gibt. Es sind mehr Weeklies, richtig?
Wir haben beides. Also Nightlies haben wir auch. Also es wird auch jede Nacht wird ein neues Image gebaut, was verwendet werden kann. Aber wir veröffentlichen nicht alles sozusagen im öffentlichen Raum, sondern manches landet auch einfach nur bei uns im GitLab und kann dann von unseren Tools dann entsprechend ausgerollt werden, wenn wir es brauchen. Wir haben jetzt auch eine relativ neue, so eine Testumgebung, wo halt tatsächlich auch jede Nacht ein neues Time-Release ausgerollt wird auf der Testumgebung, sodass wir immer den aktuellen Codestand auch direkt genau verwendbar haben für unseren Support. Da können die sich da reinklicken und schauen, ob der Fehler oder ob da ein Fehler existiert oder nicht oder. Ja, genau. Also da, genau. Und Weeklies machen wir für die Community. Also jede Woche gibt es ein neues Paket von dem aktuellen Stand im GitHub. Und dann gibt es monatlich einmal eine Business Edition Release, wo wir dann auch Wert auf die Stabilität eben legen. Das wird immer gut durchgetestet. Und genau, bei den Weeklies und Nightlies wird einfach immer nur der aktuelle Codestand dann sozusagen released. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch für unsere Kunden Individualversionen, wo wir dann on demand sozusagen dann ein Paket bauen können. Und das Paket bauen, vielleicht sollte man das auch noch erwähnen, wie das funktioniert. Das machen wir mit einem Tag. Also wir setzen einfach, oder der Release Manager sozusagen oder der oder diejenige, die jetzt dann ein Paket bauen will, setzt einfach einen Tag auf dem Branch, wo eben das Release von gebaut werden soll, und dann weiß GitLab automatisch, aha, jetzt muss ich loslegen und eben das Release bauen. Und auch vorm Release bauen werden nochmal alle Tests ausgeführt. Also das ist auch nochmal wichtig, weil es kann natürlich auch sein, dass dass zum Beispiel ein Fehler noch nicht gefunden wird, wenn die Änderung gerade entwickelt wurde, und dann wird aber trotzdem vor dem, genau, vor dem Release dann auch nochmal, werden nochmal alle Tests ausgeführt, um da eben auf der sicheren Seite zu sein.
Dann nochmal die Frage, irgendwie, diese Tests werden dann, sind die auch irgendwie untereinander verknüpft? Irgendwie Test 1 läuft durchs Adressbuch, Test 2 läuft durch den Kalender und irgendwo gibt es einen Test, der auch guckt, ob die beiden das richtig machen und ob die untereinander noch kommunizieren oder was ist da
Nee,
unter?
eigentlich sollten die keine Abhängigkeiten haben. Also die sollten mal unabhängig voneinander laufen können. Also es gibt schon manche Tests, die so sequenziell eine bestimmte Abfolge oder einen bestimmten Workflow durchtesten, aber es gibt dann jetzt nicht noch einen zweiten Test, der dann nochmal guckt, ob der erste Test das alles richtig gemacht hat. Genau, nee, die sollten eigentlich unabhängig voneinander sein, auch weil man die, wie gesagt, auch parallel ausführen möchte. Und das würde dann schwierig werden.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen was über Continuous Integration Testing und Deployment gelernt. Möchtest du uns noch irgendwas Bestimmtes? Habe ich irgendeine Frage nicht gestellt, die du eigentlich erwartet hast?
Also vielleicht nochmal so, wie wir damit umgehen, wenn die Tests kaputt sind. Also wir haben einen Chat in unserem gemeinsamen, ja, Gruppenchat, wo eigentlich nur der GitLab eben reinschreibt. Also wir haben dem GitLab beigebracht, dann auch mit uns zu chatten. Das heißt, immer wenn ein Test fehlschlägt, dann wird da eine Nachricht reingepostet, die dann eben alle EntwicklerInnen dann auch sehen können. Und das ist dann schon auch ein Hinweis, dass wir jetzt auch schnell reagieren müssen, und um das zu reparieren. Also das hat immer eine hohe Prio, dass die Tests einfach wieder grün werden. Also wenn tatsächlich irgendwie eine kaputte Änderung es in unser Repository geschafft hat, was ja normalerweise nicht so häufig passieren sollte, aber man kann es eben nicht ausschließen, gerade wenn man mit vielen Branches arbeitet, die dann eben auch ineinander gemerged werden. Genau, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir ja viele verschiedene Versionen auch gleichzeitig maintainen. Also wir haben noch sozusagen eine Long-Term-Support-Version, wir haben eine aktuelle Version, wir haben aber auch schon die nächste Version oder die sogenannte Entwicklungsversion. Und wenn eine Änderung jetzt oder ein Bugfix zum Beispiel in eine von den älteren Versionen gemacht wird, dann soll der Bugfix ja auch automatisch in die Entwicklerversion sich durchsprechen. Und dann dazu haben wir dann auch, gehört auch noch zu dem Continuous Integration Workflow, dass eben dieser Bugfix dann automatisch dann in die höheren Versionen übernommen wird, gemerged wird. Ja. Genau. Und dabei es kann sein, dass der auf der alten Version läuft der Test einwandfrei durch, aber sobald er dann in die höheren Versionen gemerged wird, ja, knallt es halt an irgendeiner Stelle, und dann sind halt eben alle gefragt, und um das möglichst schnell zu reparieren. Weil sonst kann man ja auch nicht mal weiterentwickeln, wenn dann irgendwie die Version erstmal kaputt ist, dann kann man sich noch so sehr anstrengen mit seinem Bugfixing. Ja, und wenn man damit eigentlich gar nichts zu tun hatte, dann ist man dann erstmal aufgeschmissen, muss dann erstmal gucken, dass der eigentliche Fehler dann gelöst wird, damit man dann wieder weiterarbeiten kann. Sonst bekommt man seine Änderungen ja nicht durch.
So, die ganze Zeit, wo du über die Tests erzählt hast, hatte ich irgendwie im Hintergrund, das klingt ein bisschen nach KI, aber irgendwie KI habt ihr da noch nicht mit drin, oder?
Nee, aber das wär mal ein schönes Projekt, sich damit zu beschäftigen und KI auch Tests generieren zu lassen. Ja, also das würde ich mich gerne mit beschäftigen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Aber ja, also wenn da jemand einen guten Ansatz hat, gerne raus damit. Ja, also gerade auch solche Oberflächentests, ja, das wäre wirklich eine schöne Sache, wenn wir da noch so ein bisschen Hilfe bekämen.
Sehr gut. Da haben wir sogar auch noch eine Aufforderung untergebracht. Wenn du jetzt sonst nichts mehr sagst, wo du denkst, das müssen wir noch ansprechen.
Naja gut, vielleicht könnte man noch sagen, dass wir auch bestimmte Konfigurationen testen. Also wir testen nicht immer nur mit einer bestimmten PHP-Version oder Datenbank oder sonstigen Sachen, sondern wir haben verschiedene, in den Tests verschiedene Setups auch definiert. Das nennen wir auch dann Matrix-Tests, dass wir sozusagen einmal mit zum Beispiel PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3, dann mit zum Beispiel der MySQL Version 8 und der MariaDB 10. irgendwas und das auch in verschiedenen, ja, verschiedenen Versionen dann miteinander durchtesten. Genau, die werden dann nicht jedes Mal ausgeführt, sondern nur ab und zu, aber dass wir dann eben auch da eine gute Abdeckung haben der verschiedenen Integrationen.
Und das habe ich dann irgendwann als wunderschöne Liste für unsere Release Notes für ein Major Release. Diese Version unterstützen wir.
Genau.
Da kommen die her. So. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Episode des Time Podcasts angelangt. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, ihr kennt das schon. Und gebt uns gerne Feedback oder macht Themenvorschläge oder schreibt uns eine KI zum Testing. Bis dahin, tschüss.
Jo, macht's gut. Tschüss.